Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Grosses Hochwasser im russisch-chinesischen Grenzgebiet. Dann Kollateralschaden. Durch die Unruhen in Ägypten nehmen Kulturgüter Schaden.
Es ist eben, dass dieses erodierte Sicherheitssystem, dass die Leute, die das bewachen, einfach sich im Zweifelsfall auch nicht totschießen lassen wollen.
Sagt Ägyptologe Dietrich Raue. Und eine kollaterale Hoffnung. Die sogenannten Abschleicherlisten müssen Schweizer Banken zwar an die USA liefern, die Banken hoffen nun aber, dass sie nicht ganz so umfangreich sein müssen, denn
der Stand ist, dass man davon ausgehen kann, dass von all diesen Daten vielleicht 2/3 gar nicht relevant sind,
sagt Peter Portmann vom Zürcher Bankenverband. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Zunächst die wichtigsten Meldungen des Tages mit Christian Lischer.
In Ägypten haben die Muslimbrüder mehrere Demonstrationen abgesagt, die heute in der Hauptstadt Kairo geplant waren. Vertreter der Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi teilten mit, man verzichte aus Sicherheitsgründen auf die Proteste. Aus der Provinz Buheira meldeten ägyptische Medien derweil neue gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern Mursis. Dabei habe es zahlreiche Verletzte gegeben. Muslimbrüder hätten in einer Kleinstadt gegen die Räumung ihrer Protestlager letzte Woche in Kairo demonstriert, dabei seien sie von Bewohnern angegriffen worden. Seit der Räumung der Lager sind in Ägypten nach offiziellen Angaben 751 Personen ums Leben gekommen. In Syrien ist eine Gruppe von Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen eingetroffen, dies berichten Reporter in Damaskus. Die Experten sollen 3 Orte untersuchen, an denen angeblich Chemiewaffen eingesetzt worden waren. Die Opposition behauptet, die Truppen von Präsident Assad hätten in über 10 Fällen Giftgas verwendet. Die Regierung bezichtigt ihrerseits die Rebellen, sie hätten Chemiewaffen benutzt. Knapp 2 Tage nach dem Fährunglück vor der philippinischen Insel Cebu werden noch immer 82 Personen vermisst, das teilten die Behörden mit. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf 37. Die Fähre war am Freitagabend mit einem Frachtschiff zusammengestoßen und in kurzer Zeit gesunken. An Bord befanden sich offenbar rund 870 Personen. Die Rettungskräfte vermuten, dass die Vermissten im Wrack eingeschlossen sind, das in rund 45 Metern Tiefe liegt. In den überschwemmten Gebieten im fernen Osten Russlands spitzt sich die Lage weiter zu, wie Rettungskräfte berichten. In der Stadt Chabarowsk an der Grenze zu China führe der Amur-Fluss inzwischen so viel Wasser wie zuletzt vor rund 120 Jahren. Der Zivilschutz in der Region befürchtet, dass bis zu 100.000 weitere Personen aus ihren Häusern evakuiert werden müssen. Bis jetzt wurden 17.000 Personen in Notunterkünfte gebracht. In 120 Ortschaften stehen laut den Behörden über 5.000 Häuser unter Wasser. Im Kanton Aargau untersucht die Staatsanwaltschaft, ob ein Autofahrer mit Absicht gegen einen Jogger gerast ist. Dieser war am Freitag auf einem Feldweg in Halwil schwer verletzt worden. Ein zweiter Jogger konnte sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Nach Angaben der Kantonspolizei Aargau führt die Staatsanwaltschaft gegen den Autofahrer eine Untersuchung wegen versuchter, eventuell vorsätzlicher Tötung. Laut den ersten Ermittlungen der Polizei waren sich der Autofahrer und die beiden Jogger bereits vor dem Zwischenfall begegnet. Bei einem Unfall auf der Autobahn A1 in Walterswil im Kanton Solothurn sind am Morgen 2 Personen ums Leben gekommen, darunter ein 2-jähriges Kind. Eine weitere Person wurde verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Das Auto war aus noch nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Wildschutzzaun geprallt, darauf hat es sich mehrmals überschlagen. Zwischen Aarau West und Oftringen war die Autobahn Richtung Bern während mehreren Stunden gesperrt. Das Open Air Gampel im Wallis verzeichnet einen neuen Besucherrekord. Seit Donnerstag kamen über 86.000 Personen zu den zahlreichen Konzerten, wie die Organisatoren mitteilen. Eine positive Bilanz ziehen auch die Organisatoren des Musikfestivals Alpentöne in Altdorf. Dort wurden seit Freitag täglich rund 1.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet. Dem jamaikanischen Leichtathleten Usain Bolt gelingt ein WM-Triple und er schreibt somit Geschichte, Lea Führer.
Zum Abschluss der WM in Moskau gewinnt Usain Bolt seine dritte Goldmedaille. Der Jamaikaner triumphierte mit der Sprintstaffel auf überlegene Weise. Mit seiner insgesamt 10. Medaille, 8-mal Gold und 2-mal Silber, kürte sich Bolt zum erfolgreichsten Athleten der WM-Geschichte. Die Schweizer Frauenstaffel hatte im Vorlauf über 4x100 Meter einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. Mit 43,21 Sekunden unterboten Mushinga Kambunji, Marisa Lamoschi und die Schwestern Ellen und Lea Sprunger den Landesrekord um 27 Hundertstel Sekunden. Fürs Finale reichte diese Zeit nicht. Die Schweizerinnen werden in Moskau 12. Der WM-Titel der Frauensprintstaffel ging ebenfalls an Jamaika. Im Schweizer Fußballcup gab es keine großen Überraschungen. Jene 5 Super League-Vereine, die heute im Einsatz waren, gewannen ihre Spiele. Luzern, Lausanne und St. Gallen taten dies mit überragenden Resultaten. Thun und Aarau hatten größere Schwierigkeiten, aber auch sie konnten die Spiele für sich entscheiden. Thun gewinnt 3:1 gegen den Erstligisten Echelons und Aarau besiegt Neuenburg-Xamax mit 3:1.
Das Wetter. Am Abend gehen vor allem in den Bergen Schauer nieder. Morgen Montag ist es wechselnd bewölkt und vielerorts nass. Im Norden wird es windig bei 22 Grad. Im Süden steigen die Temperaturen auf 26 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen: Gefährdete Kulturgüter in Ägypten. Abschleicherbürokratie. Die Schweiz möchte die sogenannten Abschleicherlisten für die USA nicht zu Papierbergen anwachsen lassen. Klein, aber fein. Der Jura macht aus der Finanznot eine Tugend und fördert kleine, aber innovative Unternehmen wie Maschinenbauer Crevoisier.
Also jetzt, wir sehen im Roboter die Bewegungen und er macht nur exakt das gleiche, als wir haben mit der Hand gemacht.
Und geboren aus der Not und heute wieder in Not. Das Filmfestival in Sarajevo. Zuerst aber das Hochwasser im chinesisch-russischen Grenzgebiet. In China sind in den letzten Stunden über 2500 Häuser vollständig zerstört und über 10'000 schwer beschädigt worden. Auf russischer Seite mussten 20'000 Menschen evakuiert werden. Ihre Zahl könnte sich auf bis zu 100'000 erhöhen. Aus Moskau, Peter Gisling.
Seit Tagen verschlechtert sich die Situation. Der Fluss Amur hat mittlerweile Hochwassermarken erreicht, wie man sie nur von einer Katastrophe im Jahr 1897 her kennt. Und auch jetzt, in diesen Stunden, gehen zum Teil äußerst heftige Niederschläge über der ganzen fernöstlichen Region nieder. Zum Hochwasser im Amur trägt aber auch bei, dass oberhalb der russischen Grenzstadt Blagoweschensk zusätzlich in großen Mengen Wasser aus Stauseen in 2 Zuflüsse des Amurs abgeleitet wird. Wegen der aufgestauten Wassermassen dort müssten diese Stauseen nämlich notfallmäßig entlastet werden, sonst, so Experten, drohten die Staudämme dieser russischen Elektrizitätswerke zu bersten. Der Pegel des Amurs steigt und steigt. Und erst in etwa 2 Wochen, Anfang September, so die Experten, sei mit einer leichten Besserung zu rechnen. Auf den Bildern, die derzeit aus der betroffenen Region zu sehen sind, aus der Region der chinesischen Provinz Heilongjiang und aus dem Umland der Städte Blagoweschensk, Birobidschan und Chabarowsk, also ganz im Osten Russlands, stehen riesige Landstriche, meterhoch unter Wasser, soweit das Auge reicht. Ganze Dörfer und mehrere hunderttausend Hektaren Landwirtschaftsland. Mit Transportflugzeugen sind in den letzten Tagen Nahrungsmittel und Sanitätsmaterial in die Region geflogen worden und Katastrophenhelfer versuchen derzeit mit Bulldozern zusätzliche Dämme zu errichten. In Aufnahmezentren werden besonders Hilfsbedürftige versorgt. Wir werden alle Bedürftigen unterstützen. Alexei Wovchenko, der stellvertretende russische Sozialhilfeminister, spricht von einem, Zitat, außerordentlich großen Umfang der jetzt notwendigen Hilfe. Zwar stand das Hochwasser seit über 100 Jahren nie mehr so hoch wie jetzt. Aber beispielsweise auch vor 10 Jahren oder 1984 oder auch 1976 kam es entlang des Amurs bereits zu katastrophalen Überschwemmungen. Vorgekehrt gegen Hochwasserkatastrophen aber hat man seither offenbar wenig.
Revolutionen und Umstürze zerstören das Alte. Das ist ihre Definition. Gemeint sind aber die alten Herrschaftsstrukturen, nicht die Zeugnisse alter, längst vergangener Kulturen. In Ägypten sind Kulturgüter durch die Unruhen in Gefahr und aus dem Malawi-Museum, 220 Kilometer südlich von Kairo, wurden 1100 Objekte gestohlen und zum Teil zerstört. Der Leipziger Ägyptologe Dietrich Raue war 10 Jahre lang, bis 2010, am Deutschen Ägyptischen Institut in Kairo tätig gewesen. Ich habe ihn gefragt, was wurde gestohlen?
Das sind zum Teil Objekte aus der nahegelegenen Stadt Amarna, also zum Beispiel so eine kleine Prinzessin-Figurine aus dem Museum von Malawi wird jetzt vermisst. Und dann natürlich viele Sachen aus der Grabung Tuna el Gebel, das ist ein Ort in der Nähe, bei dem Ibis-Mumien, Tiermumien, auch vergoldete Mumien und so etwas gefunden wurde, was die Leute dann offensichtlich ad hoc gereizt hat, im Glauben, dass das jetzt sehr viel wert ist mitzunehmen. Und was dann zu einer nahezu vollständigen Zerstörung des Bestandes wohl geführt hat, wenn man dem Supreme Council of Antiquities der ägyptischen antiken Behörde folgt.
Wohin gelangt dann dieses Diebesgut?
Naja, es gibt da auch wieder mehrere Varianten. Das sind ja die berühmten Geschichten 2011 aus dem Kairo-Museum. Da sind ja zum Teil in der direkten Umgebung des Museums einige Sachen dann gefunden worden. Spätestens, wenn die Leute feststellen, dass es dann doch nicht reines Gold ist, sondern eben nur dünnes Blattgold, was da drauf ist. Also deshalb hat der Antikendienst zum Beispiel jetzt auch dazu aufgerufen, mit entsprechenden E-Mail-Adressen und Postadressen, wo man sich melden kann, wenn man die Sachen wieder zurückgeben möchte. Aber natürlich, die andere Variante ist natürlich Kunsthandel.
Das heißt also, solche Güter könnten plötzlich in einer Privatsammlung, vielleicht sogar in der Schweiz, auftauchen, weil es gibt ja große Privatsammlungen in der Schweiz.
Das ist ganz richtig. Zum Beispiel dieses Jahr sind bei Christie's Objekte aufgetaucht, die angeblich aus britischen Privatsammlungen stammen. Und da haben dann umsichtige Kollegen sich Gott sei Dank rechtzeitig vernetzt und dann herausgefunden, dass das aus dem Totentempel Amenhofs III. Bei den Memnon-Kolossen in Luxor Objekte waren, die 2000 entdeckt worden waren und einfach aus dem Magazin gestohlen waren.
Will oder kann das ägyptische Militär diese wertvollen Kulturgüter nicht schützen?
Also will unbedingt, das ist gar keine Frage. Nur man muss sich natürlich auch klar machen, wo die überall im Moment präsent sein müssen. Ich meine, die müssen an den Kreuzungen präsent sein, die müssen die Kirchen gerade massiv schützen, weil da gibt es ja auch gerade in Mittelägypten große Probleme. Und das allergrößte Problem sind natürlich die Sites, also die archäologischen Plätze selbst. Das sind einfach Flächen, die es ist einfach im Moment zu viel zu tun.
Die Kulturgüter sind ja nicht erst seit gestern gefährdet. Der arabische Frühling ist mittlerweile 2,5 Jahre alt. Was ist da die Bilanz des Kulturgüterraubes oder der Beschädigung?
Also es ist natürlich immer im Rampenlicht gewesen, dieser Einbruch während der Revolution ins Kairo-Museum, wo ja auch einige sehr wichtige Objekte beschädigt wurden. Nur erstmal waren das jetzt dann auch nicht Hunderte, sondern es war irgendwie eine Zahl unter 100, die da zu Schaden gekommen ist. Es gibt auch ganze Bereiche, wo wenig bis gar nichts passiert ist. Also zum Beispiel aus Luxor, Teil der Könige, wird wenig bis gar nichts berichtet. Aber was im Schatten davon natürlich passiert ist, dass gerade in der Provinz Magazine aufgebrochen wurden. Also da, wo die Ausgrabungen ihre Funde erstmal hinbringen, bevor entschieden wird, ob das mal in ein Museum in die Vitrine kommt. Und dann am allerschlimmsten natürlich die Raubgrabungen der Fläche, die zum Teil industrielle Ausmaße angenommen haben, gerade in Mittelägypten. Und die illegale Landnahme, die natürlich dann endgültig Kulturgüter, die man noch gar nicht kennt, zerstört oder auf immer versiegelt. Also zum Beispiel die Grabung der Universität Leipzig im Tempel von Heliopolis, also im Stadtgebiet von Kairo. Da durften wir ungefähr 4 Hektar nicht ausgegrabenes Tempelgelände innerhalb des letzten halben Jahres verloren haben.
Auf einer Skala 1 bis 10, wie schlimm würden Sie die Schäden und Diebstähle einschätzen in Ägypten?
Das würde ich mir im Moment nicht zutrauen zu sagen, weil ich einfach das im vollen Umfang nicht kenne. Ich kenne nur einzelne Schlaglichter, aber was ganz wichtig ist, ist eben, dass dieses erodierte Sicherheitssystem, dass die Leute, die das bewachen, einfach sich im Zweifelsfall auch nicht totschießen lassen wollen für eine mittlere Reichssargplanke. Dass die Wirtschaft natürlich total erodiert ist, dass viel mehr Leute auf die Idee kommen, sowas zu tun als früher. Und dass halt in den letzten 2 Jahren der ägyptische Antikendienst und das ägyptische Antikministerium natürlich oft auch von den Sicherheitskräften alleingelassen wurde mit der Situation, weshalb die auch äußerst frustriert sind. Und diese Gemengelage ist natürlich etwas, was in diesen Tagen ja vielen Leuten jetzt nicht so ganz entscheidend wichtig erscheint, weil die natürlich jetzt noch andere Probleme haben. Aber natürlich langfristig sind das Dinge, die dann auch auf der Tagesordnung stehen müssen.
Dietrich Raue arbeitet als Kurator am Ägyptischen Museum der Universität Leipzig und war während 10 Jahren als Ägyptologe in Kairo tätig. Bei der Credit Suisse, bei Julius Baer, der ZKB oder der Basler Kantonalbank sind ganze Abteilungen mit sogenannten Abschleicherlisten beschäftigt. Die Banken, die im Visier der US-Justiz stehen, müssen auflisten, wie viele US-Kunden mit wie viel Geld zu welchen Banken abgeschlichen sind. In Verhandlungen mit den USA versuchen die Schweizer nun, gemeinsam die Listen möglichst kurz zu halten. Susan Giger.
Die Banken müssen viele verschiedene Daten liefern. Die Zahl der Überweisungen von US-Kunden in den letzten Jahren, die genauen Beträge, die Angaben zu den Empfängerbanken. Die Listen sind lang, zu lang, klagt der Vizepräsident des Zürcher Bankenverbands und FDP-Politiker Hans-Peter Portmann.
Der Stand ist, dass man davon ausgehen kann, dass von all diesen Daten vielleicht 2/3 gar nicht relevant sind, was Steuergesetzgebung in den USA anbelangt.
Viele der betroffenen Kunden hätten sich regulär gemeldet in den USA und würden Steuern bezahlen. Andere hätten vor Jahren schon die Green Card abgegeben und seien nicht mehr Doppelbürger. All diese Konten seien nicht mehr steuerrelevant für die USA und gehörten deshalb nicht auf die Abschleicherliste. Das ist zumindest die Sicht der Banken. Es ist im Sinne der Schweizer Banken, den US-Behörden möglichst wenig Daten zu liefern, denn nach wie vor ist die Gefahr von Zivilklagen durch Kunden groß. Wie aber kann man die USA überzeugen, nicht auf alle Daten zu pochen? Neu sollen die 4 großen, international anerkannten Wirtschaftsprüfungskonzerne eine wesentliche Rolle übernehmen, wie zum Beispiel PricewaterhouseCoopers oder KPMG. Die Idee ist,
dass zum Beispiel eine unabhängige Revisionsstelle das bei der Drittbank überprüft, ob sie seriös die Abklärung gemacht hat und ihr ein Testat ausstellt, dass es sich tatsächlich hier nicht um relevante Daten handelt.
Die angeklagten Banken übergeben also den USA gefilterte Abschleicherlisten, die gemäß den Banken nur steuerrelevante Daten beinhalten würden. Die Revisionsgesellschaften würden zudem dafür bürgen, dass auch Drittbanken, die die abgeschlichenen Kundengelder neu betreuen, ordentlich prüfen, dass die Kunden die Formulare ausgefüllt, die Gelder deklariert haben. Noch wird intensiv verhandelt zwischen den angeklagten Schweizer Banken und den USA. Alles läuft hinter den Kulissen, die Informationen sind aus taktischen Gründen rar. Gemäß Informationen von Radio SRF soll der neue Vorgehensvorschlag jedoch Teil der Verhandlungen sein. Auch Wirtschaftsprüfer bestätigen, dass diese Variante diskutiert oder dies zumindest Sinn machen würde. Ebenso für die USA, die schon jetzt mit Datenfluten kämpfen. Den Vorschlag, Revisionsgesellschaften mit einzubeziehen und bürgen zu lassen, kennt man bereits aus der Vergangenheit. Beim früheren langjährigen Steuerabkommen zwischen den USA und der Schweiz, dem sogenannten Qualified Intermediary, übten die Revisionsgesellschaften genau diese Funktion aus. Und es gibt auch Vermutungen, dass die vom Parlament abgelehnte Lex USA denselben Überprüfungsprozess vorschlug.
Der Jura hat nicht viel Geld, da wird Wirtschaftsförderung zur kreativen Herausforderung. Der Jura fördert deshalb gezielt die kleinen Start-ups und innovative KMU. Eine Firma, die bereits in zweiter Generation existiert, ist der Maschinenbauer Crevoisier. Das Unternehmen mit 55 Mitarbeitern hat dieses Jahr einen Innovationspreis für einen besonders schnellen Polierroboter erhalten. Thomas Guterson.
Dunkle Tannen, sanfte Wiesen, grasende Pferde. Das 500 Seelendorf Le Genevais ist ein typisch jurassischer Weiler mitten in den Freibergen. Und Sitz der Firma Crevoisier. Im Innern des blausilbernen Aluminiumgebäudes herrscht Präzision. Breitbeinig schleift Michael Barrow ein Uhrengehäuse fein, vor ihm die Drehscheibe der fast normalen Polierbank.
Also wir haben hier eine kleine Werkbank mit einer Poliermaschine und wir haben 3 Kameras und wir nehmen direkt die Bewegung von den Polisseur mit diesen 3 Kameras.
Oben, unten und an der Seite dieser Polierbank nehmen die Kameras jede einzelne Bewegung von Michael Barrow auf. Ist der Polierer zufrieden mit seinem Stück, sendet er die Aufnahmen der Kameras weiter an den Roboterarm, der die menschlichen Bewegungen imitiert.
Also jetzt, wir senden im Roboter die Bewegungen und er macht nur exakt das gleiche, als wir haben mit der Hand gemacht. Das ist nur imitierend. Wir wechseln die Bewegung von den Kameras auf die Sprache von den Robotern.
Dieser kann dann hunderte weitere Uhrengehäuse schleifen, genauso wie es Michael Barrow vorgemacht hat. Ein enormer Zeitgewinn.
Also normalerweise auf die Maschinen auf dem Markt jetzt braucht man zwischen 1 Tag bis 2 Tage, um die ganze Serie zu starten. Mit unserem System in 2 Stunden Maximum, sie können schon produzieren.
Denn herkömmlichen Robotern muss man die Bewegungen erst durch eine komplizierte Computersprache beibringen. Der Roboter von Krübersee lernt, indem er das Handwerk des Polierers einfach per Kameras abschaut. Der Computer soll das Handwerk nicht ersetzen, im Gegenteil, erklärt Michael Barrow.
Nein, wir brauchen immer die Qualität von den Polizisten. Aber die Arbeit nachher zu machen, die gleiche Stück ganzes Tag, das macht er nicht mehr.
Krübersee ist eines von knapp 5000 Unternehmen im Kanton Jura. Fast alle sind KMU, fast alle arbeiten für die Uhrenindustrie. Doch gibt es durchaus auch in anderen Bereichen Innovatives im Jura. So hat zum Beispiel die Firma Geosatis zusammen mit der ETH Lausanne eine neuartige Beinfessel für Straftäter entwickelt, die nicht nur die Lokalisierung der Beinfessel gewährleistet, sondern auch die Kommunikation mit dem Träger. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der KMU im Jura um 700 Unternehmen gewachsen. Nicht zuletzt, weil der Kanton innovative Unternehmen fördert, sagt Wirtschaftsdirektor und Regierungsratspräsident Michel Probst.
Je crois que chaque canton doit également raisonner comme un ménage privé et faire avec les moyens qui sont les siens.
So wie jeder Haushalt müsse auch jeder Kanton mit den Mitteln arbeiten, die er zur Verfügung habe. Der Jura könne zwar keine multinationalen Großunternehmen anlocken, aber die kleinen unterstützen. Das sei möglich, zum Beispiel mit einer Steuererleichterung für die Gründung innovativer Firmen.
Nous avons par rapport aux entreprises innovantes une possibilité qui permet une défiscalisation des sommes qui sont investies dans des Start-ups.
Investitionen für Start-ups, sagt Michel Probst, können den Steuern abgezogen werden. Der Jura ist der erste Kanton, der eine solche Steuererleichterung kennt. Zudem gibt es im Jura seit 2008 eine Plattform für innovative Firmen. Creapol hilft Unternehmen, ihre Erfindungen umzusetzen.
Alors Creapol, c'est vraiment l'antenne qui travaille sur l'innovation. Donc lorsqu'un dossier leur arrive, eh bien ils regardent la faisabilité du dossier.
Die Anfragen werden erst nach Machbarkeit überprüft, dann wird untersucht, ob sie allenfalls im Kanton realisierbar seien und schließlich werden Kontakte mit Hochschulen geknüpft für eine Zusammenarbeit. Der Kanton Jura setzt voll und ganz auf die Innovation kleiner Unternehmen. Bisher hat sich diese Strategie ausgezahlt. Die Wirtschaft ist seit der Krise im Jura um rund 8% gewachsen. Stärker als die wirtschaftlichen Schwergewichte Genf oder Watt.
Das Sarajevo Filmfestival ist zwar klein, aber von großer symbolischer Bedeutung. Gegründet wurde es nämlich im letzten Jahr des Bosnienkrieges in der belagerten Stadt. Derzeit läuft die 19. Ausgabe. Und das Festival ist erneut bedroht. Nicht durch Krieg, sondern mangelndes Geld. Walter Müller.
Festivaldirektor Mirsad Purivatra seufzt.
Pomaka. U Bosni i Hercegovini i na političkom i na ekonomskom planu i oni se naravno odrazili i na Sarajevo Film Festival.
Die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in Bosnien-Herzegowina haben uns stark getroffen, sagt Purivatra bei der Präsentation des diesjährigen Festivalprogrammes in Sarajevo.
Film Festival je do sada imao budžet od 1.250.000 €.
Regierung und Sponsoren hätten ihre Zuwendungen um 20% gekürzt. Das Budget des Sarajevo Filmfestivals sei auf 1 Million € geschrumpft. Zum Vergleich, das Filmfestival Locarno hat umgerechnet rund 10 Millionen zur Verfügung. Anders als in der Schweiz geht in Bosnien-Herzegowina gar nichts mehr. Die politischen Parteien blockieren einander, die staatlichen Institutionen sind deshalb nicht mehr entscheidungsfähig. Der kompliziert zusammengesetzte Staat und die Wirtschaft sind im Stillstand, was auch Auswirkungen hat auf das kulturelle Leben Bosniens. So sind beispielsweise alle Museen in Sarajevo geschlossen. Trotz enormen Schwierigkeiten, immer stärker zu werden, ist jedoch ein Charakteristikum des Sarajevo Filmfestivals. Das erste wurde im zerbombten und belagerten Sarajevo durchgeführt. Nur schon 35 Filme aus 15 Ländern in die eingekesselte bosnische Hauptstadt zu schaffen, war ein Kunststück. Die notleidende Bevölkerung kam in Scharen an die Vorführungen. Das ist auch heute noch so. Das Festival wird von der Bevölkerung getragen. Prominente reisen an und werden eifrig beklatscht. Und im Wettbewerb werden nicht Bären oder Leoparden als Preis vergeben, sondern das Herz von Sarajevo. So ist dieses Filmfestival zum wichtigsten in ganz Südosteuropa geworden. Sarajevo ist die Drehscheibe der Filmindustrie des Balkans und Ausbildungsstätte zugleich. Im Talentcampus beispielsweise unterrichten internationale Filmprofis Neulinge im Filmgeschäft. Mit dabei sind auch junge Produzenten aus Deutschland, was die Basis legen soll für künftige europäische Koproduktionen. Sarajevo ist also auch das Tor zum europäischen Filmschaffen, zu den Fördermitteln der EU und zum internationalen Filmmarkt. Die Bevölkerung und die Kulturschaffenden in Sarajevo haben gelernt, aus dem Minimum das Maximum herauszuholen. Ihr Ideenreichtum und ihr Durchhaltewille machten das Sarajevo Filmfestival bedeutend, trotz Geldmangel und trotz Politik.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Peter Vögeli.
Radio SRF.